Meine Doktorarbeit schreibe ich über das schöne Thema Dunkelheit in der Lichtkunst. Ich finde, wenn man der Kunst immer diesen gesellschaftlichen Auftrag aufdrücken will, ich finde das ganz schön schwer. Ich vergleiche es mal mit dem Berghain, nur natürlich ein bisschen kompakter dann doch. Also tatsächlich stehen wir in Trier hier Berlin in nichts nach.
Immer hörbar. Sinni will dazwischen. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dazwischen. Dazwischen mit mir, Simi Will, und heute mit Larissa Wesp, wie die Wespe ohne E. Larissa ist irgendwas an der Uni in Taforst und macht da was mit Licht, Medien, Kunst. Mhm. Und wenn man sie googelt, findet man was zur modernen Kunst, zur neueren Kunst. Also sowas, was für Berliner in der Berlinischen Galerie. So, sie nickt schon. Larissa.
Ja.
Toll, dass du vorgestern spontan zugesagt hast, heute einzuspringen. Ich habe dich ja schon öfter mal angehauen. Aber wer ist mir denn heute ausgefallen? Irgendwer ist mir ausgefallen. Hendrik Marz ist mir ausgefallen.
Pech für ihn, Glück für mich.
Voilà. Und das Perfekte ist ja, du kommst gerade, glaube ich, von der Uni.
Genau.
Justamente. Was hast du gemacht?
Ich bin in den ganz finalen Vorbereitungen unseres Medienkunstcontainers, den wir da morgen, das ist Dienstag, der 12.11.
Das ist natürlich...
Also in der Vergangenheit, der Podcast läuft. aber aus heutiger Sicht morgen, den wir da einweihen. Genau, und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon starten soll, zu erzählen, worum es genau geht.
Kannst du, es geht um ich sage es mal laienhaft, soweit ich, du hast mir da was geschickt, ich habe natürlich noch nicht reingeguckt.
Erklär es mal.
Eben nicht. Es gibt einen Container, der steht oben an der Uni, und da war vorher was anderes drin, und da soll jetzt moderne Kunst, Lichtinstallation, Medienkunst rein. Und das Ding soll in Trier rumgereicht werden, beziehungsweise an unterschiedlichen Plätzen irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann zu sehen sein. Erzähl mal, komm.
Genau. Jetzt. Also ich spule noch mal ein paar Jahre zurück. Und zwar ist der Ursprung dieses Containers eigentlich, dass die Universität Trier einen Ausstellungsraum für Licht- und Medienkunst hat. Das ist der sogenannte Generator, das Medienkunstlabor Trier. Und das ist an der Universität hier in Trier in Taforst an Campus 2, und zwar in den Katakomben. Und zwar hat dieser Universitätscampus 2 eigentlich eine ganz spannende Architekturgeschichte erstmal. Es ist nämlich ursprünglich gar kein Gebäude der Universität,
sondern Kaserne, Militär.
Ganz genau. Ach, ja. Es ist wie dieser ganze Bereich da oben, ist das eigentlich ehemaliges Gebiet der französischen Garnison. Und dieses Gebäude von Campus 2 ist das frühere Militärkrankenhaus der Franzosen gewesen.
Ah, das heißt, die Franzosen, die in Trier Nord, man kennt ja noch diese Hexenhäuschen. Mhm. Ich als Kind kann mich da erinnern, wenn man irgendwie in der Nähe des Verteilerkreises kommt, die stehen ja immer noch da, so Hexenhäuschen. Und das war eine Siedlung der französischen Offiziere.
Das kann gut sein.
So, und die waren irgendwann, wurden die verkauft, verscheuert, als dann die Franzosen weggegangen sind.
Genau.
Okay.
Und ähnlich mit diesem Krankenhaus da oben, das war das frühere Militärkrankenhaus der französischen Garnison, und wurde dann eben, als die abgezogen sind, wurde das umgenutzt und ist heute Universitätsgebäude. Wenn man das weiß, dass das mal ein Krankenhaus war und da durchläuft, dann merkt man das auch total, weil da so diese typischen Krankenhausgänge sind.
Okay.
Und gerade in den Kellern hat man auch noch ganz oft diese klassischen Türen mit den Bullaugenfenstern,
so
Labore reinguckt.
OP-Räume und so.
Genau. Ja, okay. Der Generator ist aber kein alter OP-Raum, sondern das ist die alte Heizzentrale der Universität, beziehungsweise dieses Krankenhauses. Und zwar aus der Zeit, als da auch noch mit Kohle geheizt wurde. Deshalb heißt diese Straße da oben auch Kohlestraße oder Kohlenstraße, weil da früher die Kohle geliefert wurde. Und dieser Kohlekeller besteht aus zwei Haupträumen. Das ist einmal das, was wir heute als Kohlebunker bezeichnen, der Raum, in dem früher die Kohle angeliefert wurde. Daran anschließend tut der alte Kohlekeller, was dann der Raum war, wo wirklich in Öfen die Kohle verbrannt wurde. Und das ist ein unglaublich großer Raum, der ich vergleiche es mal mit dem Berghain, nur natürlich ein bisschen kompakter dann doch, aber eben diese Industriearchitektur hat. Und tatsächlich gibt es auch in Berlin, in diesem Berghain-Gebiet, gibt es auch eine alte Heizzentrale, die auch inzwischen für Medienkunstausstellungen genutzt wird.
Ach, wie cool.
Also tatsächlich stehen wir in Trier hier Berlin in nichts nach, könnte man so sagen. Genau, das war jetzt eine lange Einleitung, aber da ist eben 2015 dieser Lichtkunstraum ins Leben gerufen.
In diesem Generator.
In dem Generator, in diesem alten Kohlekeller.
2015.
Genau.
Wir schreiben jetzt das Jahr 2024.
Fast 10 Jahre her, du hast recht.
Okay.
Es sind danach 4 große Ausstellungen gewesen. Die letzte war 2018 mit dem ZKM damals. Da hat noch Peter Weibel die
ZKM.
Das ist das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.
Aha.
Es ist so, wenn es um Medienkunst geht, ist das so der Ort.
Das Berghain der Medienkunst.
So ungefähr. Es ist so der Ort der Medienkunst.
Okay.
Wo Peter Weibel lange Direktor war, der ist im vergangenen Jahr gestorben. Das ist auch so in der Kunstgeschichte. Und gerade wenn es auch um Medienkunst geht, ist das so einer der großen Wissenschaftler und auch Künstler.
Mhm.
Also wenn man sich mit Medienkunst oder auch mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, stolpert man irgendwann immer über diesen Namen. Und der hat auch die letzte Ausstellung in Trier noch mitgestaltet in dieser Rolle.
Steht auf der Homepage, steht dieses, genau. Dass er gestorben ist und so.
Genau,
mit 80,
ja.
Ne?
Ja, genau. Ich meine im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Dann ist leider 2019 beschlossen worden, was heißt leider, es ist wichtig, aber dass dieser Campus komplett saniert und renoviert wird. Ist notwendig.
Heißt, das komplette ehemalige Krankenhaus.
Genau, muss einmal wirklich komplett renoviert werden. Und aus dem Grund sind diese Räume da unten leider zurzeit nicht verfügbar. Und das ist der Punkt, an dem ich nach Trier gekommen bin. Also, und da fängt dann auch die Geschichte dieses Containers an.
Okay, also der Container ist quasi die Ersatzabteilung für diesen kompletten Generator.
Ganz genau.
Der ja jetzt in Arbeit ist.
Im Dornröschenschlaf.
Okay, und jetzt zu dir nochmal, weil ich habe dich kennengelernt als Hilfswissenschaftlerin, Dozentin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Uni.
Genau.
So, für irgendwas mit Licht und Medien.
Genau.
Weißt du, so, ne? Und jetzt, dich habe ich öfter gesehen. Ich habe sogar mal ein Schränkchen von dir auf dem Flohmarkt für mein Badezimmer bei dir gekauft. Und ich habe dich immer mal wieder gesehen. So, und mir war auch bekannt von diesem Container.
Mhm.
Jetzt ist aber morgen die Eröffnung dieses Containers, was dein Projekt ist.
Genau, was jetzt mein erstes Projekt ist, was ich realisiere. Ich bin
wann gekommen? Entschuldigung.
2021.
Ah ja.
Genau, 2021 bin ich nach Trier gekommen. Vorher habe ich im Museum in Koblenz gearbeitet für 2 Jahre. Genau, und bin nach Trier gekommen, weil die Universität diese Stelle ausgeschrieben hatte, die einerseits als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni ausgeschrieben war, in der Kunstgeschichte, mit einem Promotionsprojekt. Das ist so der Klassiker, dass man.
Das heißt, du hast, wenn du damit fertig bist, bist du Frau Professor Wesp.
Frau Doktor Wesp. Eine Stufe drunter noch, genau.
Okay.
Also ich schreibe meine Dissertation. Ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt in der Kunstgeschichte. Aber speziell, und das machte diese Stelle auch für mich damals so spannend, speziell für den Generator. Also die Stelle ist eine kuratorische Stelle und es obliegt mir, das Ausstellungsprogramm des Generators zu gestalten und dann gemeinsam mit den Studierenden zu realisieren.
Okay.
Und dann war natürlich die erste Hürde, ich kam an die Uni und dann war erstmal der Generator geschlossen. Und dann war die Frage, was macht man?
Ach, du hattest diesen Container nicht von vornherein Sie den. Sondern du bist eingestellt worden
als
Kuratorin für den Generator, den es dann aber gar nicht mehr gab, als du herkamst.
Der dann erstmal vorübergehend geschlossen war und dann galt es, eine Lösung zu finden. Wie kann man trotzdem jetzt erstmal den Generator auch irgendwie weiter in den Köpfen behalten der Leute oder wieder überhaupt erstmal wieder in die Erinnerungen bringen? Und wie kann man, auch wenn die Räume nicht zur Verfügung stehen, trotzdem auch den Studierenden wieder die Möglichkeit geben, an solchen Projekten mitzuwirken? Und dann haben wir lange überlegt, oder ich habe lange überlegt, ich habe auch viele Möglichkeiten in Erwägung gezogen, dass man temporär andere Orte bespielt, dass man in die Stadt geht und da verschiedene Objekte bespielt.
Wir haben viele tolle Orte.
Ja. Ich hatte auch viele tolle Ideen.
Es fehlt mir ganz oft im Stadtbild mehr davon, dass wir hier Studierende haben. Ja, und wir haben ja ganz viele Studierende im Verhältnis zur Größe der Stadt und der Einwohnerzahl. Ne? Und die Sichtbarkeit von den ganzen kreativen Dingern, ne? Wäre schicker, wenn wir davon mehr in der Stadt hätten. Aber anyway, so. Du wolltest zuerst in die Stadt gehen
mit den Studenten. Genau, das war auch, ich sag mal, so meine intuitive Idee. Wenn wir jetzt eh schon so eine Übergangslösung brauchen, dann muss das was sein, was irgendwie auch in die Stadt kann und was in der Stadt präsent ist, um dann auch später für den Generator, wenn der wieder in Betrieb geht oben, da noch eine Bekanntheit nochmal zu schaffen hier in der Stadt. Weil es ist immer dieses Problem, was du gerade sagtest, die Sichtbarkeit der Universität in der Stadt. Weil die sitzt nun mal da oben auf dem Berg, ist immer so ein bisschen abgeschieden dadurch. Und ich hatte ganz viele Ideen erstmal, aber natürlich ist das nicht alles immer so leicht zu realisieren. Und irgendwann kam dann in einem Telefonat mit meiner Vorgesetzten diese Idee, warum machen wir nicht so einen Container? Und zwar hatten wir irgendwie so in Schaufensterformaten gedacht die ganze Zeit, auch eben aufgrund von Pop-Up-Ideen.
Also so ähnlich, es gibt ja sowas von den Grafikern oder ich weiß nicht, was es ist. Ja, aber auch nicht so richtig, weil die müssen sich das dann irgendwie teilen. Gibt's ja im ehemaligen Kaufhof oder Karstadt da.
Genau, da diese.
Finde ich auch irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen unsexy, weil eigentlich ist der Platz so geil für Dings. Ne? Ja. Oder ich denke schon ganz oft, warum ist dieser Karstadt nicht offen? Und ihr geht da rein und macht da.
Auch das war mal überlegt.
Zombies im Kaufhaus, du weißt. Ja. Ne? Wäre auch eine schöne Sache.
Genau.
Also auch Raum gibt es genug.
Auch das war eine Überlegung, ne? Genau solche Räume bespielen. Es gibt hier eine tolle alte Lederfabrik, die leer steht, auch hier in Trier Süd, hinter dem hinter dem Stadtbad.
Ah ja, genau. Und da gibt es auch so eine alte Tankstelle.
Genau, genau in der Straße da.
Ja, okay.
Also Räume gab es genug, aber es gab auch bei jedem Raum einen Grund, warum es nicht funktioniert hat oder man dann auch selbst gesagt hat, nee, das ist es irgendwie nicht. Aha. Und dann kam die Idee dieses Containers, der einmal ein gutes Format hat, der aber vor allem mobil ist. Und das war für uns und für mich der große Knackpunkt, dass man damit eine Bühne für Kunst schaffen kann, die nicht ortsgebunden ist, mit der wir sagen können, wir gehen damit an den Campus, wir gehen damit in die Stadt, wir gehen damit vielleicht sogar
im Sommer in den Palastgarten.
Das zum Beispiel. Oder aber auch irgendwann mal aus der Stadt raus. Also nach Luxemburg, nach Saarbrücken, in die Großregion, wie man so schön sagt, in die Quadropolestädte. Oder macht dann auch mal tatsächlich noch darüber hinaus Kooperationen mit Städten oder Museen. So langfristig gedacht.
Ja.
Und dann haben wir, das war dann so die Idee und dann kam eigentlich relativ schnell eins zum anderen, dass der Schwerpunkt Medienkunst war gesetzt durch den Generator. Dann haben wir mit ein paar Künstlern und Dozierenden von der Kunsthochschule in Saarbrücken Kontakt gehabt und haben da dann das Konzept für diesen Container entwickelt.
In Saarbrücken?
Mit den Kollegen aus Saarbrücken in Kontakt, weil die sich wiederum von künstlerischer und technischer Seite auskennen. Wie kann man sowas realisieren? In Saarbrücken an der Kunsthochschule gibt es eine Medienfassade, die ein ähnliches Format hat, auch so auf so einer Hausecke in dem Fall dann, wo in einem Haus so eine Fassade dann von innen heraus bespielt wird. Mhm. Und die haben quasi, was die Technik anging, dann so gesagt, so und so könnte man das realisieren. Und dann haben wir tatsächlich einen Container erstmal geguckt, wo kriegt man einen Seekontainer?
Also so einen Industriecontainer, einen Container wie
die
in
auf
Hamburg
dem Schiff stehen.
Ja,
genau.
Okay.
Genau sowas. Wo kriegt man den her? Nimmt man? Das war natürlich auch so ein bisschen die romantische.
Wie groß sind die Dinger? Also wie viel Quadratmeter stelle ich mir
vor? Ich habe es heute witzigerweise noch gegoogelt, weil ich an den Anträgen für die kommenden Aufstellungsorte sitze. Es sind 14 Quadratmeter ungefähr, also 20 Fuß. Genau, also es sind die man auch oft auf so Events manchmal sieht, so vom Format her. Und dann war so die Frage, wo kriegt man den her? Wir hatten am Anfang noch die romantische Vorstellung, man kann ja vielleicht wirklich so einen alten Seekontainer nehmen und umbauen.
Räder drunter machen.
Räder drunter machen, so ungefähr. Wir haben dann tatsächlich einen neuen Seekontainer. Also diese Seekontainer sind genormt. Es ist einer, wie der auch in der Schifffahrt ist, aber nicht gebraucht, sondern neu gekauft und dann mit zwei Glasseiten versehen. Und das Ganze funktioniert so, dass von innen heraus, also innen ist eigentlich der Technikraum, von innen heraus wird nach außen projiziert.
Ah, okay.
Genau.
Also das man heißt, steht, es können ganz viele Leute drumherum stehen, genau, und das sehen.
Es ist für einen öffentlichen, okay, Raum letztendlich. Für jeden Passanten. Und das war auch die Idee, dass wir sagen, wenn wir schon die Leute nicht in den Generator kommen lassen, um da Kunst zu sehen, dann bringen wir jetzt die Kunst zu den Leuten.
Sehr cool.
Das war so das Motto dahinter.
Das ist ja dann auch eine Dazwischenaktion, die, genau, ich persönlich deutlich unterstützen,
ganz genau,
möchte an dieser Stelle. Nee, tatsächlich, die Dinge zu den Menschen bringen, ja, ist, glaube ich, heutzutage wieder ein ganz großes Thema, gerade jetzt in unserer westlichen Hemisphäre. Mhm. Also, weil ich selbst auch mich immer zwingen muss, nach draußen zu gehen. Also, ja, man muss ja gar nicht so weit ausholen. Es ist alles sehr bequem zu Hause. Ja, und man hat so sein Tagwerk und so weiter und so fort. Und das Wichtige ist, aber, also seit Corona, sage ich immer, seit der Zäsur, ist es so wichtig geworden, dass wir wieder rausgehen mit allem.
Ja.
Ne? Und dass Begegnung geschaffen wird. Ne? Und das wird immer wichtiger.
Ja.
Mit Trump und Dings und Bums und so weiter. Finde ich alles an Kultur, Sichtbarkeit und so niedrigschwellig wie möglich. Mhm. Ist die Aufgabe, finde ich, jetzt von Kunst und Medien. Siehst du in der modernen Kunst einen gesellschaftlichen Auftrag? Wenn ja, welchen? Frage ich jetzt mal so ganz möchte gern professionell.
Boah, das ist natürlich so eine Hauerfrage, sag ich mal. Weil ich finde, wenn man der Kunst immer diesen gesellschaftlichen Auftrag aufdrücken will, dann, ich finde das ganz schön schwer einfach. Also ich finde auch dadurch verliert das so eine Leichtigkeit. Und ich finde, bei Kunst, für mich persönlich, sollte es erstmal immer auch um ganz viel Freude gehen. Was nicht heißt, dass Kunst nicht auch ernste Themen aufgreifen kann und nicht auch einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen kann. Ich finde das aber so ganz oben als Überschrift drüber zu schreiben. Eine Kunst muss, ein Kunstwerk muss einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Ich finde, das tut sie unterschwellig. Meistens, aber das
also automatisch.
Genau.
Ne?
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde automatisch, aber in den meisten Fällen doch schon. Mhm. Weil sie auch immer, also Kunst ist ja automatisch, da sind wir jetzt doch wieder bei automatisch, spiegelt ja immer die Gesellschaft und die aktuellen Tendenzen, weil jeder Künstler oder jeder Kunstschaffende ist beeinflusst von dem, was täglich um ihn herum passiert.
Ja, klar.
Und damit kann man diesen Einfluss, den das Außen auf Kunstwerke nimmt, ja gar nicht ganz rausnehmen. Aber so dieses Credo, Kunst muss jetzt was verändern. Ne?
Nein, das aber ist, ich bin immer so absolut. Ich bin einfach so schwarz-weiß. Das merke ich, sobald ich mich mit jemandem unterhalte, der reflektiert ist in Themen, muss ich immer sagen, ja stimmt, natürlich, natürlich. Ne? Dann fällt mir das sofort auf. Ne? Aber ich habe immer so mit diesem Ding, na, das stimmt nicht. Also Kunst, mich hat immer so genervt, am Anfang, wo ich mit Kunst zu tun hatte, als Laie natürlich, Kunst war entweder eitel und teuer und hatte nichts mit alltäglichen Sachen zu tun, sondern war rein ästhetisch und so, weißt du, so 80er Jahre Schickimicki-Scheiß, Zahnarztpraxis-Gemälde, Triptychon in der Dings, ne, so, oder Bisky, ja, Freunde in London, die dann um den Tisch rumsitzen und alle ganz viel Geld verdienen und sagen, ja, ich muss ja jetzt in Kunst anlegen, ich weiß ja gar nicht, wo sonst mit meinem Geld hin, ne, eben Kunst als Marktwert, so, Bisky und Dingsbums kostet so und so viel, das muss man haben, das steigt im Wert und so wie eine Krypto-Kiste. Oder es waren halt meine ganzen Ex-Freunde, die mit ihrer Kunst kein Geld verdient haben, weil sie immer nur so schräge Sachen gemacht haben. Irgendwelche schreienden Toaster oder irgendwelche weinenden Grills oder weißt du so, die das Elend des deutschen Spießertums nochmal in den Raum installiert haben. Kunst sollte ja oder könnte ja auch, hat ja auch den Auftrag, Spaß zu machen oder den Kopf auszuschalten, für die emotionale Ingangsetzung quasi zu sorgen.
Ja,
ne?
Ja, das ist schön.
Ist es vielleicht. Oder ich bin selbst überrascht.
Ja, ja. Wenn ja, dieser Satz, emotionale Ingangsetzung finde ich total, ne? Toll.
Weil Kunst entweder irritiert oder genau. Spaß macht oder teuer ist. Boah, das sieht aber schön aus. Und dass das alles nebeneinander stehen darf.
Genau.
So in der Kunst.
Sinnlichkeit finde ich auch so ein ganz wichtiges Wort, wenn wir über Kunst sprechen. Kunst darf auch einfach mal sinnlich sein, dass man einfach vor was steht und das denkt, wow, ne, das ist total schön. Oder umgekehrt, auch du hast gerade gesagt, ne, irritiert. Und ich habe ganz früh, da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen auch dazu, welche Station es schon so gab in meinem Leben, als ich noch im Studium Kunstvermittlung gemacht habe.
Das du hast studiert Kunstgeschichte?
Kunstgeschichte, genau, in Köln und in Bonn an den Universitäten. Mhm. Erst in Bonn, später in Köln. Und ich habe während meines Studiums in Köln im Museum Ludwig Kunstvermittlung gemacht. Da gibt es ein ganz tolles Projekt, Kunstdialoge nennt sich das, wo Studierende als Kunstvermittler in der Sammlung stehen. Das heißt, du gehst sonntags nachmittags, gehst du durch die Ausstellung und dann steht da an einer bestimmten Station steht ein Kunstvermittler oder eine Kunstvermittlerin und die kannst du dann ansprechen, kannst sagen, Mensch, hier das Bild, ich habe da eine Frage. Manchmal kommen die auch auf einen zu, wenn sie das Gefühl haben, dass gerade eine Besucherin oder ein Besucher, die da irgendwie lange vorm Bild stehen, dann kommen die auch mal zu dir und sagen, Mensch, was irritiert sie denn an dem Bild so oder was gefällt ihnen denn da dran? Und während dieser Arbeit da im Museum als Kunstvermittlerin habe ich immer gesagt, weil man hat oft Besucher und Besucherinnen, die auch mal davor stehen und sagen, ich kann damit gar nichts anfangen, gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde, in dem Moment passiert ja schon was. Also wenn man vor einem Kunstwerk steht, es muss einem ja gar nicht gefallen. In dem Moment, in dem man davor steht und sagt, ich finde das total scheußlich, passiert ja auch was in einem und es irritiert einen irgendwie. Ne? Es hat einen Störfaktor vielleicht. Und Kunst muss nicht immer schön sein. Kunst kann auch irritieren, ne? Wie du gerade gesagt hast.
Ja. Und ich habe für mich immer so, ich glaube, ja, ich habe mich immer lange rumgetan und gesagt so, ja, ich verstehe ja nichts von Kunst und so weiter und so fort. Und sag ich, ja, mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt, ich verstehe sehr wohl was von Kunst, weil ich mich mit Kunst beschäftige. Und sobald ich mich mit Kunst beschäftige, verstehe ich doch auch was davon.
Man muss sich nur trauen, sie anzugucken. Ne? Ganz genau.
Und ich sage dann immer so, also ich habe einen reflektierten Umgang mit Kunst.
Ja.
Ob ich jetzt das jetzt in das jeweilige passende Jahrzehnt einordnen kann, kunstgeschichtlich, oder ob ich, das steht dann nochmal auf einem anderen Platz. Aber ich glaube, dass ich ein Kunstverständnis habe, weil ich Kunst mag. Ich muss eine kleine Biege wieder machen. Ich bin heute in die Stadt gegangen. Es ist so ein klassischer November. Nieselregen, Schwarz-Weiß-Film, weißt du so?
Ja.
Aber ich finde es super gerade, weil ich gerne zu Hause bin und dann kann ich das gut ab, wenn so ein Wetter ist. Und ich muss nichts machen und die sind alle nicht draußen und machen was Tolles.
Ja, so. Man kann sich mit einer Tasse Tee einigeln.
Genau. Und ich laufe aber so durch die Stadt dann irgendwie und musste irgendwas noch einkaufen. Und dann plötzlich ist am Kornmarkt so ein riesen Halligalli.
11.11.
11.11.
Ich habe in Köln studiert.
Oh Gott, und ich bin 30 Jahre Berlin.
Ja.
Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm mit diesem Karnevalscheiß. Das ist auch überhaupt nicht meine Welt. Ne? Das hat zwar auch seine Berechtigung, aber ich kann mit kollektiver Fröhlichkeit nichts anfangen. Gar nichts. Das ist für mich ganz schlimm.
Ja.
Ganz, ganz schlimm. Magst du Karneval?
Ja, aber ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Karnevalist, bei dem das nicht ausfallen darf. Also dadurch, dass ich in Norddeutschland aufgewachsen bin, wo es Karneval sowieso nicht gibt, sondern wenn dann Fasching. Und Fasching findet so in der Grundschule statt und danach eigentlich auch nicht mehr.
Okay.
Dadurch bin ich mit gar keinem Karnevalsbezug aufgewachsen. Mein Vater ist gebürtiger Wiesbadener.
Ah, ja.
Für den spielte das schon eine Rolle. Also der hat dann immer um die Zeit Mainz, wie es singt und lacht im Fernsehen geschaut. Und
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht.
Ja, genau.
Wollen wir so reinlassen?
Und ich habe da als Kind davor gesessen und dachte, was ist das denn, was sich Papa da stundenlang anguckt? Also gar kein Bezug. Das kam dann im Laufe des Studiums im Rheinland, weil dann kommt man nicht drum herum, weil sowohl Bonn als auch Köln, also Köln ja sowieso Karnevalshochburg ist und auch in Bonn wird Karneval ordentlich gefeiert. Und ich habe mir das so die ersten paar Jahre von außen mal angeguckt und irgendwann feiert man mal mit und dann macht das auch großen Spaß. Und ich finde auch, also ich habe auch Spaß dran, ne, sich so ein Kostüm zu überlegen und auch mal was selber zu basteln und so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das so ein Muss, also es ist für mich nicht die fünfte Jahreszeit, okay, sondern es ist mal nett, wenn man Zeit dafür hat. Heute ist es bei mir zum Beispiel auch total ausgefallen. Ich
ja, klar. Wo genau steht der Container?
Der steht jetzt erstmal bis Ende des Jahres am Universitätscampus in Trier, und zwar an Campus 1. Das ist der Standard-Campus,
da, der Hauptcampus,
wo die RB-Cafeteria ist, wo die Mensa ist. Mhm. Und er steht da auf der Forumsplatte, das ist der Platz vor der Mensa. Also wenn man auf die Mensa zugeht, dann kommt man an dem Container nicht dran vorbei. Der steht dann da quasi im Weg.
Okay, 17.30 Uhr.
Genau, also sobald es dämmert. Wir werden die Uhrzeit so ein bisschen anpassen an die Jahreszeit, mhm, und dann an die Lichtzeit auch. Aber sobald die Dunkelheit sich langsam bemerkbar macht.
Und dann ist es immer zu sehen bis?
Bis, das sind wir gerade noch ein bisschen am Ausdiskutieren, also bis 23 Uhr, mhm, ungefähr. Wenn er später mal in der Stadt steht, dann werden wir ihn sicher auch nachts durchlaufen lassen. Am Unicampus, da kann man den auch dann irgendwann um 23, 24 Uhr ausschalten, weil dann da
ist
keiner mehr ist. Genau, ja. Also die drei Leute. Die
Aber in der Stadt?
Ja.
In der Stadt heißt, wenn ich irgendwann mal über den Kornmarkt gehe, heißt, wenn ich irgendwann mir mal wieder Unterwäsche bei C&A leiste und mal wieder an der Basilika vorbeilaufe. Kann es sein, dass da irgendwann mal dieser Container mit
ganz
diesen...
Genau.
Wow, geil. Das finde ich
genau
geil.
Also ich will jetzt noch nicht spoilern, auch einfach, weil gerade die Planung noch im Laufen ist, also weil da die entsprechenden Anträge und Formalia, die dafür dann doch nötig sind, gerade noch gemacht werden. Aber du wirst ihn an zentralen Plätzen in der Innenstadt sehen in Zukunft, genau.
Super, schön.
Also, und wenn alles gut geht, schon relativ bald im neuen Jahr.
Cool.
Genau.
Und dann auch mit wechselnder Bespaßung
also
sozusagen.
Das Ziel ist, dass wir pro Standort ein Kunstwerk haben. Mhm. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir werden jetzt das Kunstwerk, was wir jetzt am Campus zeigen, auch nochmal in der Stadt zeigen. Einfach, weil natürlich an der Universität das nicht jeder sieht und nicht jeder wahrnimmt. Und gerade so der Zufallsbesucher und die Besucherin, also die Leute, die gar nicht gezielt jetzt dahin gehen, sondern die dann gerade in der Stadt auch einfach durch Zufall, ne, wie du gerade sagtest, auf dem Weg zum C&A sind und daran vorbeigehen, die kennen das eh noch nicht. Also wir werden sicher dann auch die Kunstwerke, die wir jetzt am Campus zeigen, dann auch früher oder später nochmal in der Stadt zeigen. Aber fürs Erste werden wir pro Standort ein neues Kunstwerk zeigen.
Ja, cool. Genau. Sehr schön. Bin ich gespannt. Ja, Larissa, Kunst. Wie bist denn du überhaupt zur Kunst gekommen?
Ganz klassisch eigentlich. Meine Eltern. Und zwar waren wir früher so klassische Frankreich-Urlauber. Also jeden Sommer ging es an die Atlantikküste. Und meine Eltern waren zwar beide jetzt irgendwie nicht berufstätig in der Kunst, aber hatten da eine Schwäche für. Und für uns Kinder hieß das, wir mussten auf jedem Weg an die Atlantikküste irgendwelche Schlösser besichtigen oder alte Kirchen. Und haben das gehasst natürlich. Als Kind findet man das schrecklich.
Ja, klar.
Also so ein paar Schlösser, da konnte ich mich noch für begeistern. Aber ansonsten habe ich immer gedacht, ach, müssen wir jetzt schon wieder hier Stopp machen und uns irgendwie so eine Kirche angucken. Und als es dann soweit war, dass man sich überlegt, was studiere ich denn jetzt? Da hat man gemerkt, so ganz spurlos ging das alles doch nicht an einem vorbei. Und dann habe ich auf einmal gedacht, Mensch, ich glaube, Kunstgeschichte fände ich ganz interessant. Er konnte mir aber damals noch überhaupt nicht vorstellen, was das beruflich heißt, und habe das erstmal nur im Nebenfach studiert tatsächlich und hatte im Hauptfach Germanistik mit dem Schwerpunkt auf Literaturwissenschaften und habe dann aber ganz zügig festgestellt, die Kunstgeschichte ist total mein Ding, und habe da wirklich für gebrannt und ganz viel Spaß an diesem Studium entwickelt, und dann führte so eins zum anderen eigentlich, also...
Kunstgeschichte. Ja, Kunstgeschichte klingt ja auch immer so ein bisschen
trocken und spröde.
Ja. Und es sind immer so, also die Geografen waren immer die super Langweiler.
Ja.
Die Juristen waren immer sexy, aber böse Jungs. Und die Kunstgeschichtler so, also keine Ahnung. Weißt du, die waren so, irgendwie. Also ich habe ja auch an der Uni hier in Trier studiert. Also Grundstudium.
Ja.
Und hatte ja auch mit Germanistik angefangen, weil ich nicht wusste, was. War Germanistik für mich Sprache, Deutsch.
Ja, genau, man kann damit alles machen.
So. Und ich hatte auch mich auch mal so ein bisschen im Karo-Kostüm gesehen, später mal in so einer Bibliothek mit ganz vielen alten Büchern, weißt du, Richard Gere kommt vorbei und irgendwie sowas, keine Ahnung, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, was ne, zu machen. Aber ältere deutsche Philologie, daran bin ich gescheitert. Weil Mittelhochdeutsch war nicht mein Ding. Das und die asiatischen Kommilitoninnen oder beziehungsweise die japanischen Kommilitoninnen, die dann alle besser Minestin, Bienebien und Tristan und Isolde vorlesen konnten als ich, das konnte ich nicht weiter studieren. Tja, anyway. Was sagst denn du zu Donald Trump? Also ich meine, man muss ja irgendwie drüber reden. Hast du damit gerechnet?
Nee.
Ich schon.
Ich muss gestehen, ich habe mit nichts richtig gerechnet tatsächlich. Ich habe da mit Besorgnis hingeschaut und hatte also, ich habe damit gerechnet, dass es knapp wird, ohne zu wissen, in welche Richtung. Und mich hat dann wirklich überrascht, dass es doch gar nicht so knapp war, sondern eigentlich doch sehr eindeutig. Ich bin ganz ehrlich, mir macht das Sorgen, also weil ich nicht weiß, was es für die Welt bedeutet und jetzt gar nicht mal wegen dieser Person, also wegen Donald Trump und was der dann macht am Ende, ne, sondern einfach, weil ich auch sehe, da ist ein Riesenanteil an Bevölkerung, die sich für einen solchen Menschen, also man muss ja einfach sagen, Straftäter, Sexist, jemand, der für ganz konservative Werte steht, entscheiden. Und das steht ja auch für ein Wertebild dahinter. Ja. Ne? Und wo ich als Frau, muss ich auch einfach an dem Punkt sagen, finde das wirklich erschreckend und irgendwo auch enttäuschend. Und ich finde es so rückwärts gewandt.
Ja, aber ich denke auch, mir geht es so bei Merz in Deutschland. Ja. Und der ist für mich, das ist auch so ein, so ein Wirtschaftsheini einfach. Ja. Dieses Oldschool, also das ist meine Kindheit und Jugend, waren solche Themen, die Merz bedient. Das war ich so in der Pubertät, wo ich immer mit meinem Vater gestritten habe, als wenn er gesagt hat, Franz Josef Strauß ist ein toller Politiker. Ja. Damals war das so. Und ich habe mir heute ein Duschgel gekauft, das heißt Lebensfreude.
Oh, schön.
Es gibt Produkte jetzt, die auf diese Situation anscheinend reagieren, keine Ahnung. Ich habe mir ein Duschgel gekauft, das heißt Lebensfreude, Zitrone und das ist irgendwie so ein Bio-Ding, ne? Aber Lebensfreude, habe ich gesagt, das kann jetzt mal nichts schaden.
Ja, ich wollte gerade sagen, startet man frischer in den Tag morgens, ein bisschen spritziger.
Genau. Mhm. Ja, Trier. Du warst in Bonn, du warst in Köln. Was magst du an Trier? Da musst du jetzt kurz nachdenken. Frage.
Ich finde Trier wirklich, es ist eine schöne Stadt. Es ist natürlich, das sagt ja auch jeder, oder das ist ja auch so ein Klischee, in Trier ist nichts los.
Ja.
Und natürlich, wenn man das jetzt mit Köln oder Bonn oder auch Frankfurt an der anderen Seite vergleicht, wirkt das auch erstmal so. Ich finde aber, was Trier ausmacht, was aber auch eine Schwierigkeit ist, ist, in Trier ist ganz viel los und es gibt ganz viel kreative Menschen. Es gibt eigentlich auch ein Kulturangebot, was gar nicht so klein ist. Es ist nur ganz schwer, das wahrzunehmen. Und ich finde an Trier schön, dass es ist landschaftlich.
Ganz kurz, warum ist es schwer, das wahrzunehmen?
Ich persönlich habe das Gefühl, es fehlt die richtige Plattform, um solche Angebote nach außen zu bringen.
Mhm.
Also ich habe das Gefühl, ich selber zumindest in meinem Alltag.
Ein Tipp wie früher. Wir hatten früher das Tipp-Magazin. Ja. Es gab die Katz in Trier.
Ja.
Es gab ein Stadtmagazin.
Ja.
Also sowas auch sowas analog, fehlt. Ne? Was in der Hand haben, wo dann irgendwie schön mit Bildchen zu sehen ist, was im Kino läuft oder was im Theater gerade
so
Sache ist.
Also ich sag mal, heutzutage so ein Instagram-Account, der da wirklich aber übergreifend informiert. Mhm. Und es gibt viele, oder gab auch in den letzten Jahren viel so Versuche, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber so richtig das perfekte Ding ist noch nicht da oder es wächst vielleicht gerade noch. Aber ich habe oft so das Gefühl, man muss so 20 Accounts bei Instagram abonniert haben, damit man alles mitkriegt.
Ja, das stimmt.
Und es fehlt so eine Sammelstelle, wo man wirklich so ein breites Spektrum mitkriegt, weil es passiert viel, ich glaube nur, man nimmt viel gar nicht wahr. Also
Das ist was dran.
Und das ist schade, glaube ich, weil dadurch entsteht so dieser Eindruck, in Trier ist gar nichts los.
Und das stimmt tatsächlich so nicht, ja. Das ist wahr. Ja. Und es gibt aber, ich merke, es gibt so den Bereich Musik, also Konzerte, Musik von der Villa Wulla über Tufa, über keine Ahnung, oder jetzt an der Mariensäule.
Ja, stimmt.
Das habe ich zufällig mitbekommen über Facebook, ganz oldschool. Ich bin ja noch bei Facebook, Leute in meinem Alter sind ja noch bei Facebook. Und so eine Coverband, die Velvet Underground covert, aber richtig gut. Also der Typ macht das ganz toll. Und an der Mariensäule oben mit verstärkt Konzert und Blick über die ganze Stadt. Und habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Ja, und die wollen jetzt auch vielleicht öfter sowas machen, an Orten einfach Konzerte geben. Und aber ich hätte das auch nicht mitbekommen sonst. Na, das war so ein Zufallstreffer. Ja. Und da habe ich mir dann wirklich aufgeschrieben, da gehe ich hin.
Ja.
Und aber was magst du in Trier? Nochmal zurück dahin.
Was ich schön finde, ist, es ist so heimelig irgendwie. Mhm. Also ich wohne zentral in der Stadt und ich finde das total schön, dass ich so die, ich sag mal, die Gewerbetreibenden drumherum kennt man irgendwann. Man geht so durch die Straße und kann da jemanden grüßen und kann da jemanden grüßen. Wir haben uns Freitag einfach durch Zufall getroffen. Ja. Also ich finde, Trier bietet eigentlich viel Möglichkeit für Begegnungen.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber auch nicht unbedingt leicht, sich zu vernetzen. Mhm. Aber wenn man erstmal so ein paar Leute kennt und offen vor allem, glaube ich, durch die Gegend geht, dann ist es wirklich schön, weil man dadurch, dass es auch dann doch irgendwie recht kompakt ist, weil man eigentlich schnell vernetzt ist und schnell, gerade jetzt, wenn es um Kultur geht, viele Leute kennenlernt. Man muss sich aber trauen. Die Trierer und Trierinnen kommen eher nicht auf einen zu. Man muss da wirklich aktiv erstmal rausgehen und auch aus sich vielleicht dann manchmal rauskommen.
Wie lange bist du jetzt hier?
Seit 2021.
Ah ja.
Ne, man muss sich hier wirklich den Leuten auch manchmal ein bisschen aufzwingen. Da kämpfe ich bis heute auch immer mal wieder mit.
Also, absolut.
Das ist wirklich.
Du hast wahrscheinlich auch viele Bekannte, die auch nicht aus Trier sind.
Genau, ganz genau.
So, weil die Trierer auch sehr unter sich sind.
Aber, und das ist auch wieder so auf der Plusseite von Trier, es gibt ganz viele Menschen, die das teilen. Ne? Und wir kennen uns ja auch durch diesen Salonabend, der ja auch eine Initiative ist, um genau dagegen zu wirken und zu sagen, wir vernetzen uns jetzt und wir bilden jetzt mal eine Plattform, wo man sich kennenlernen kann, wo man ins Gespräch kommen kann. Und da gibt es eigentlich inzwischen immer mal wieder so Initiativen,
ja, das
die
stimmt.
ein bisschen probieren, da auch gegen anzuwirken.
Ja.
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 Ansonsten ist Trier landschaftlich, ne, muss man einfach sagen, es ist toll hier. Und das genieße ich auch. Dieses, ich fahre jetzt Sonntag mal raus in den Wald und gehe 5 Stunden Pilze sammeln. Und wenn ich keinen finde, dann habe ich einfach einen langen Waldspaziergang gemacht. So, ne?
Okay.
Aber das kann ich total genießen. Und das hat man halt eben in so Städten wie Köln jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat man das nicht mal eben, ne? Weil man muss dann schon richtig also
in
rausfahren.
Berlin, in Berlin hattest du das auch. Ne? Also du bist in Berlin auch schnell im Grünen. Musstest du auch eine Abschlussarbeit eigentlich machen an der Uni?
Ja, genau. Also ich habe einen Masterabschluss, habe ich. Und arbeite jetzt an meiner Promotion.
Und also was für ein Thema hast du gemacht im Master?
Ich habe geschrieben, meine Masterarbeit über den amerikanischen Künstler Jasper Johns. Und in seinem Werkspektrum darüber, wie sich das Motiv des Abdrucks, also des Handabdrucks beispielsweise oder des Abdrucks von Gegenständen, wie sich das da entwickelt.
Okay.
Das ist ein Amerikaner aus den 60er Jahren, also in den 60er Jahren groß geworden, ist so. Er gilt immer so, also wenn man ihn schnell googelt, findet man schnell so diesen Satz. Es ist einer der Künstler, die so die Vorreiter der Pop-Art waren.
Mhm.
Er ist ganz bekannt oder eins der bekanntesten Werke ist die amerikanische Flagge, die er ganz groß gemalt hat. So eins der ersten Werke, mit denen er bekannt geworden ist. Ich fand total schön, dass er mit einer ganz speziellen Technik arbeitet, und zwar Enkaustik. Das ist eine Technik in der
Enkaustik.
Das ist eine ganz historische Malereitechnik, in der Wachs als Bindemittel benutzt wird. Also du hast nicht das Pigment mit Öl beispielsweise gemischt, sondern mit Wachs. Was heißt, du musst mit heißem Wachs, mit heißer Farbe dann malen und dann verhärtet das und hat so eine ganz besondere Oberfläche dadurch, weil es eben wie so Kerzenwachs ist. Malt er gegenständlich?
Nee, wahrscheinlich
Er hat
nicht.
Am Anfang eher gegenständlich gemalt, so das Frühwerk, und dann aber später abstrakt. Ja, und ich habe im Master, während meines Masterstudiums bin ich den Werken im Museum begegnet, auch in meiner Arbeit als Kunstvermittlerin.
Im Museum Ludwig?
Genau, die haben tatsächlich eine recht große Jasper-Johns-Sammlung und habe dann einfach, als es darum ging, was macht man jetzt für ein Thema, in der Masterarbeit habe ich dieses Thema für mich entdeckt. Ich fand es auch total toll, finde es auch bis heute wirklich ein schönes Thema und einen tollen Künstler. Und habe dann, das war ganz schön, auch als ich später ins Volontariat ging, in Koblenz im Museum, auch im Ludwig-Museum.
Ach, das gibt es in Koblenz auch?
Gibt es in Koblenz auch, ganz genau.
Ist es gut?
Das Koblenzer Museum ist klein, muss man einfach sagen. Es ist ein ganz kleines, beschauliches Museum, das in Koblenz ist, weil Peter Ludwig, der Kunstsammler, der eben Begründer
der Namensgeber.
Begründer dieser großen Sammlung Ludwig mit seiner Frau zusammen war und Namensgeber und Gründer auch dieses Museums war, der war gebürtiger Koblenzer.
Ach.
Und aus dem Grund hat er mit seiner Frau gemeinsam eben auch der Stadt Koblenz ein kleines Museum gestiftet oder einen kleinen Teil seiner Sammlung gestiftet. Und das ist direkt in Koblenz, wenn man am sogenannten Deutschen Eck ist, also vorne, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Und da in einem historischen Gebäude direkt hinter diesem Deutschen Eck vorne, hinter dieser Flusskreuzung.
Ist da, wo die Lorelei ist?
Nee, es ist noch weiter.
Die Lorelei ist ja.
Die Lorelei ist ja weiter Richtung Mainz, Frankfurt in die Ecke. Genau, nee, wirklich in Koblenz ganz zentral. Aber es ist versteckt. Also selbst als ich da arbeitete und die Koblenzer kennenlernte und sagte, ich bin Larissa, ich arbeite hier im Museum.
In welchem Museum?
Hier gibt es ein Museum. Das war mein größter Kampf in Koblenz. Deshalb, Trier hat es für mich, als ich nach Trier kam, hat Trier es auch richtig leicht gehabt, muss man sagen, weil so diesen Kampf, ich komme aus der Stadt Köln, ich sag mal in Anführungszeichen, in die Provinz, böse gesagt, das hatte ich in Koblenz. Ne? So, ich komme jetzt aus Köln nach Koblenz und muss den Leuten hier erstmal erklären, dass sie ein Museum haben. Und dann auch noch Pandemie in Koblenz. Also während meines Volontariats kam diese schreckliche Covid-Zeit. Alle Kultur ist erstmal geschlossen. Und von daher war dann, ich kam nach Trier 2021, als sich alles öffnete. Und da konnte die Stadt auch erstmal nur gewinnen.
Ja, klar. Ja, klar, stimmt.
Ja.
Wie alt bist denn du? Du bist ja noch
31.
Ganz jung. Ja.
Halbwegs jung.
Ja, jung. Klar. Ja.
Das war auch, also, aber das ist ja ein altes Thema jetzt schon, diese Corona-Zeit war,
wenn
man in der Kultur gearbeitet hat, so frustrierend.
Ja. Das darf man aber auch nicht vergessen. Ich finde das immer cool, sich das immer mal reinzuziehen, dass wir diese Pandemie hatten.
Ja.
Weil ganz vieles ist auch in der Pandemie Gutes entstanden, muss ich sagen. Das war wie so ein bisschen so eine Resensibilisierung für uns alle.
Aber das stimmt auch nicht.
Es hat sich, glaube ich, ein bisschen was resensibilisiert da, aber es ist ja. Alle sind ja möglichst schnell wieder zurück zum
Alltag.
Zum Alltag, ganz genau. Ja, CDU, ich habe mir irgendwas mit CDU aufgeschrieben gehabt. Ich habe dauernd diesen März, ich habe so eine richtige Märzallergie.
Ich merke das März. Schon.
Und was mir auch noch einfällt, dass dieser CDU-Mythos, dass die CDU wieder für Ordnung sorgt oder dass die CDU die Wirtschaft stabil macht, was für ein Blödsinn.
Ja. Dass das so ein bisschen auch immer so, ich will nicht sagen, die Retter sind, aber die, mit denen es immer funktioniert. Das ist so dieses Gefühl, was da mitschwingt.
Ja.
Tatsächlich komme ich aus so einem absoluten SPD-Haushalt.
Deshalb bin ich so gar nicht
damit aufgewachsen und bin da so ein bisschen fern von, weil das, wie gesagt, in meiner politischen Erziehung hat die CDU nie eine Rolle gespielt.
Nee, was haben deine Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater war Lehrer an der Berufsschule, also der hat Gas-, Wasser-, Heizinstallateure unterrichtet.
Aha.
Und meine Mutter ist...
Gas-, Wasser-, Scheiße, sagt man auch.
Gas-, Wasser-, Scheiße, sagt man auch, genau. Und meine Mutter hat in der Sparkasse gearbeitet und ist da bis heute eine der letzten Servicekräfte, die da vorne am Tresen die Leute noch begrüßen und in Empfang nehmen. Deshalb jetzt nichts Außergewöhnliches, aber so klassische klassische Mittelschicht irgendwie.
Ja, SPD halt.
Ja, genau, so ein SPD-Aufsatz.
Obwohl, aber ich bin glücklich, dass Lindner nicht mehr da ist. Egal was es ist. Ich finde ihn so schlimm. FDP, schlimm.
Ich habe witzigerweise gestern Podcast gehört mit Christian Lindner bei Hotel Matze, heißt der Podcast. Ja, und ich habe mir, aber auch weil ich das spannend fand, dass diese Podcast-Folge von Christian Lindner jetzt genau zu diesem Zeitpunkt kam. Und die war aufgezeichnet, bevor er rausflog. Und erschien, glaube ich, genau an dem Tag, als er rausflog oder so. Und ich habe aber diese Podcast-Folge gehört und am Anfang, Lindner ist ja für mich so ein Verkäufertyp. Ne?
Ja, genau, also der kann ein Autoverkäufer.
Der kann sich erstmal verkaufen und wirkt erstmal immer so total charismatisch. So ein Sunny Boy irgendwie. Und dann aber so im Lauf dieser Podcast-Folge dachte ich auch so, irgendwie ist das alles für mich nicht authentisch.
Von Anfang an gehörte er für mich, ich bin so eine emotional politisch wahrnehmende. Ne?
Ich auch,
böse,
total.
Böse gut. Ne? Oder gut aussehend, aber böse. Ne? So. Und ich bin total personenabhängig, wie die sich präsentieren. Ja. Und ich könnte da ganze Bücher drüber schreiben. Der lügt. Der lügt. Mhm. Wie du sagst, er ist nicht authentisch. Bei
das ist so zu glatt, finde ich.
Ja, das ist einfach so. Und er spricht gelernt.
Ja.
Der ist verantwortungslos, der Typ. Und das geht nicht. Das können wir uns nicht mal leisten.
Ja.
So, ne? Und bei Söder?
Bei dem kriege ich Gänsehaut. Ich finde, was total fehlt zurzeit, ist so ein Politiker oder eine Politikerin, die so mitreißt, also die genau, ne, wo man wirklich eine Emotionalität auch spüren kann und auch zu entwickeln kann. Ich habe das Gefühl, das fehlt gerade so, dass da wirklich mal wieder jemand ist, der einfach mitreißt irgendwie, ne? Der vom
charismatische,
Typ her charismatisch, aber halt nicht nur charismatisch, sondern auch mit Inhalt dahinter, ist ja auch wichtig, ne? Uns fehlt so ein Obama.
Ja.
Vom Typ her. Der
man
das Gefühl hat, der bewegt jetzt was.
Ja. Hat er leider ja auch nicht können,
Nicht, ne?
Aber, wie auch, ne?
Aber so vom Typ her war das ja so ein Spirit, ne? Wo man
auf
so dachte,
jeden
der,
Fall.
Der reißt jetzt was, der bewegt jetzt was, der hat Humor, aber ist auch intelligent und überzeugt auch erstmal durch Vorhaben und Taten.
Ja, genau.
Ja.
Oder jemand, der auch so ein, also Obama war ja auch jemand, der, wo man das Gefühl hatte, der hat, der hat eine intrinsische Motivation.
Ja, genau.
Ne, so. Und war sexy dabei und gut aussehend. Meine Güte. Es war schon fast zu schön alles. Auch.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit den Neuwahlen und was dann alles auch.
Ja, ist also auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Hier vor allem, also. Total, aber auch so, ich finde, also auch sowas, wo man wieder so da sitzt und sagt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Also, irgendwie auch so diese Frage hatten, wen wähle ich denn jetzt eigentlich?
Wen wähle ich denn? Ich hab auch immer das Falsche gewählt. Ich habe irgendwie immer das Falsche gewählt, weil ich immer dachte, ja gut, dann wähle ich jetzt aber mal ganz links, wie naiv.
Ja.
Weil,
am Ende geht's unter dann irgendwie.
Ja, natürlich.
Leider, ne?
Natürlich. Und ich dachte dann immer so, ich habe doch links gewählt. Wieso bleiben die unter den 5%? Das kann doch gar nicht sein.
Ja.
Ja, Demokratie ist einfach schwierig. Aber ich finde gut, dass wir uns jetzt alle mal besinnen müssen, dass wir eine Demokratie, was wir da eigentlich haben. Dann gibt es noch die Spaltung der Welt, Mehrteiler auf Arte, darauf möchte ich hinweisen. Da hat meine Schwester das Kostüm gemacht und da geht es wohl auch um die gesamtgesellschaftliche Entwicklung im neuen Jahrtausend, also 1900 irgendwas bis in die späten 60er. Guckt euch das an, wollte ich noch gesagt haben. Larissa, bist du denn aufgeregt? Wirst du heute Abend schlafen können, wenn morgen, jetzt im November, wir sind hier im November, der Kunstcontainer seine Premiere hat?
Ich hoffe, dass ich schlafen kann, sonst stehe ich da morgen mit Augenringen.
Sieht man ja nicht, ist ja dann schon dunkel.
Ist das stimmt, ein Glück. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin jetzt durch unser Gespräch, das hat mich so ein bisschen runtergeholt, so, weil ich kam wirklich hierher aus dem Büro und stand auch gefühlt so unter Strom, weil ich eben so dachte, es ist alles geschafft und gleichzeitig hat man so die ganze Zeit diese Frage, ist wirklich alles geschafft? Und ich muss sagen, jetzt so unser Gespräch hat mich sehr runtergeholt wieder. Und insofern glaube ich, dass ich gut schlafen werde, morgen früh sicher irgendwie noch dreimal alles kontrollieren werde und hier und da noch mal was zurechtdrücken am Programm und an meinen Worten, die ich da zur Eröffnung sage.
Ah ja. Du hättest auch eine Rede aber, dann.
Ja, Rede klingt so.
Ja, nee, also du stellst ich stell das Projekt
ganz kurz,
vor.
Genau, ich stelle ganz kurz in so, ich hoffe, es sind nur 10 Minuten, vielleicht sind es auch 12, stelle ich das Projekt vor und sage noch kurz was zu den Künstlern und die üblichen Danksagungen, die sein müssen,
ja, klar.
Die auch sein sollen, weil es sind einfach ohne, wir haben es ja gerade schon gehabt, ohne Sponsoren, ohne Förderung,
wer
ohne
sind denn die Sponsoren?
Unterstützer, ist sowas nicht möglich. Tatsächlich ist der große Hauptsponsor ist die Universität Trier. Also das Präsidium hat da das Projekt großzügig unterstützt, eben auch vor dem Hintergrund, dass damit da wieder auch Lehre möglich ist. Denn das darf man jetzt bei der ganzen Kunst nicht vergessen. Am Ende ist das ein Lehrobjekt, an dem unsere Studis auch lernen sollen, wie macht man Ausstellungen, wie schreibt man über Kunst, wie macht man Programme rund um solche Ausstellungsprojekte etc. Und das hat das Präsidium gefördert und dann hat sich der Hafen beteiligt und die Stadtwerke haben sich beteiligt. Ja, tatsächlich.
Container.
Das, genau, Container und auch das Haupt, also das Thema jetzt erstmal, das, was künstlerisch bearbeitet wird, ist das Thema Wasser, was ja auch am Hafen eine große Rolle spielt. Genau. Und das sind so die drei Förderer, aber auch drumherum, ne, zu so einem Projekt gehören ja auch so viele Leute, die da involviert sind. Also ich kann kuratieren, ich kann über Kunst schreiben, ich kann Projektmanagen etc. Aber ich habe zum Beispiel von Technik keine Ahnung. Und wir sprechen da von Projektoren, wir sprechen da davon, dass da jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit was automatisch starten soll. Das heißt, da braucht es auch Programmierer und sowas. Also da sind halt auch noch ganz viele Leute hinten dran, die im Lauf dieses Projekts, was jetzt auch, ich glaube, fast 2 Jahre lang entwickelt wurde.
Und das wird deine Doktorarbeit?
Nee, das wird nicht meine Doktorarbeit. Meine Doktorarbeit schreibe ich auch im Rahmenbereich Licht- und Medienkunst über das schöne Thema Dunkelheit in der Lichtkunst. Also ich gucke mir an, wie Künstler Dunkelheit erfahrbar machen oder auch visuell darstellen, aber in diesem Medium der Lichtkunst. Also zum Beispiel, wenn ein Künstler einen Raum ganz dunkel gestaltet oder ganz diffus und so wahrnehmungspsychologische Aspekte aufgreift oder auch mit blauem Licht beispielsweise gestaltet, um so eine künstliche Nacht zu erzeugen. Genau, sowas gucke ich mir in meiner Doktorarbeit an.
Ach, cool.
Cool, aber manchmal, also an manchen Tagen denke ich mir auch, wie bekloppt.
Was habe ich aber mir denn dabei gedacht?
Genau, aber das gehört dazu bei solchen Projekten.
Aber die Dunkelheit in der Kunst.
In der Lichtkunst vor allem, genau.
Die Dunkelheit in der Lichtkunst.
Ja, das ist so der Arbeitstitel.
Das klingt aber wirklich geil.
Ja, das klingt so schön, ne?
Dazwischen.
Ja,
das
dazwischen.
Das ist total dazwischen.
Das schließt sich der Kreis.
Sehr gut. So, liebe Simi-Wilder Zwischenhörer, das war die letzte Folge im alten Jahr. In der Hoffnung, dass 2025 für uns alle ein friedliches, ein gesundes, ein demütiges und ein konzentriertes aufs positive Jahr werden kann. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Dass wir uns das Gute raussuchen und größer machen. Dass wir uns das vornehmen. Rauchen aufhören, trinken aufhören, alles wurscht. Wichtig ist, dass wir das Gute nicht übersehen. Denn es ist da. So, das war das Wort zur Weihnacht. Schöne Feiertage wünsche ich euch und ich freue mich, wenn ihr dazwischen mit Simi Will vielleicht sogar abonniert. Dann seid ihr immer dabei, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Folgt mir und gerne liked mich und schreibt gerne Kommentare, was ihr euch wünscht, wen ihr mal gerne hören wolltet oder was auch immer. Alles Liebe und tschüss bis Januar 25.